Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die linke dar. Wer von uns tut das? Wer handelt nach diesen Worten der Bergpredigt? Wer lädt einen Gewalttäter dazu ein, noch mehr Gewalt auszuüben? Ich vermute, niemand. Eine solche Haltung ist weltfremd. Sie passt nicht in unsere Welt, in der man die Gewalt mit Gegengewalt in Schach halten muss und in der man kein Unrecht ungestraft lassen kann, weil sonst das Unrecht überhand nimmt. Mit der Bergpredigt könne man kein Land regieren, hat Herr Spahn neulich gesagt. Er ist jetzt Gesundheitsminister und er war ja nicht der Erste, der so etwas gesagt hat. Helmut Schmidt hat gerne auch so etwas gesagt. Von Bismarck ist dieses Wort übermittelt. Alle Realpolitiker, sofern sie ein bisschen christlich angehaucht waren, haben sich darauf berufen, dass man mit der Bergpredigt eben keine Politik machen kann. Und nicht nur das Regieren folgt anderen Gesetzen als der Bergpredigt, auch in unserem persönlichen Leben folgen wir anderen Regeln. Ist also die Bergpredigt weltfremd? Ja, das ist sie. Sie ist in unserer Welt etwas Fremdes. Aber gerade deshalb gibt sie unserer Welt eine Hoffnung. Und nicht nur die Worte sind es, die diese Hoffnung geben, die Person ist es, die in der Bergpredigt zu uns spricht, Jesus. Sein Leben ist die gelebte Bergpredigt. Er hat nicht zurückgeschlagen, als er geschlagen wurde. Er hat für die gebetet, die ihn hassten. Er hat Gewalt nicht mit Gegengewalt beantwortet. Und damit hat er der Welt eine Hoffnung gegeben, noch mehr, er ist die Rettung der Welt. Schon im Alten Testament ist der Weg von Jesus vorgezeichnet. Im Buch des Propheten Jesaja sind einige Kapitel enthalten, in denen von einem Gottesknecht die Rede ist. Ein Prophet, der mehrere Jahrhunderte vor Christus in Babylon gelebt hat, hat diese Worte aufgeschrieben. Was er über den Gottesknecht geschrieben hat, können wir als eine Vorahnung und Deutung des Lebens und Sterbens von Jesus verstehen. Ich möchte einige Verse vorlesen aus dem 50. Kapitel des Jesaja-Buches. Und dort heißt das, ich lese das aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Das ist eine etwas leichter verständliche Übersetzung als die Luther-Übersetzung. Also Jesaja 50, die Verse 4 bis 9. Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen zur rechten Zeit ermutigen kann. Morgen für morgen weckt er mich und dann höre ich zu. Der Herr lehrt mich wie ein Lehrer seinen Schüler. Ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Meinen Rücken habe ich hingehalten, als man mich schlug. Ich habe mich nicht gewehrt, als sie mir den Bart ausrissen. Ich hielt ihren Beschimpfungen stand und verdeckte mein Gesicht nicht, als sie mich anspuckten. Und doch werde ich mich ihnen nicht beugen, denn Gott, der Herr, verteidigt mich. Darum habe ich auch die Kraft, ihnen die Stirn zu bieten. Ich weiß, ich werde nicht in Schimpf und Schande dastehen. Der Richter, der mich freisprechen wird, ist schon unterwegs. Wer will mir da noch den Prozess machen? Lasst uns nur vor Gericht gehen. Wer will mich anklagen? Soll er doch herkommen? Ja, Gott, der Herr, verteidigt mich. Wer kann mich da noch schuldig sprechen? Alle meine Ankläger werden umkommen, sie vergehen wie ein Kleid, dass die Motten zerfressen. Soweit dieser Text. Vater im Himmel, wir sind darauf angewiesen, dass du selbst durch diesen Text zu uns sprichst und darum bitten wir dich. Amen. Das ist nicht so ganz einfach, diesen Text zu verstehen. Er enthält mehrere Gedanken. Und es ist nicht so ganz einfach, diese Gedanken zusammenzukriegen, eine gemeinsame Botschaft daraus zu sehen. Ich habe drei Gedanken herausgelesen, auf die ich etwas ausführlicher eingehen möchte. Der erste Gedanke, ja, ist alles noch, ja. Der erste Gedanke: Gott weckt uns, damit wir auf ihn hören und in seinem Namen sprechen können. Der zweite Gedanke: Gott gibt die Kraft, den Widerstand gegen ihn und sein Wort zu erdulden. Und der dritte Gedanke: Dass Jesus diesen Widerstand erduldet hat, das ist die Rettung der Welt. Zum ersten Gedanken: Gott weckt uns, damit wir ihn hören können und damit wir auch in seinem Namen sprechen können. Jochen Klepper hat das Wort im ersten Vers unseres Textes in sein Lied aufgenommen. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Er weckt mich alle Morgen. Gott ist es, der uns durch seinen Geist aufweckt, damit wir ihn reden hören, wenn wir die Bibel lesen. Die Bibel ist ein Buch wie viele andere. Wenn Gott uns nicht seinen Geist schenkt, wenn wir in ihr lesen. Ohne den Geist Gottes kann man die Bibel zeitgeschichtlich lesen, man kann sie textkritisch lesen, man kann sie auch lesen mit einem Überschuss an frommer Fantasie und wie auch immer. Aber die Bibel tröstet uns nicht, sie gibt keine Hoffnung, sie ermahnt uns nicht und sie macht uns auch nicht einsichtig. Das geschieht erst, wenn uns der Geist Gottes das Verständnis biblischer Worte erschließt. Von Martin Luther gibt es ein Gebet, das er den Predigern, ein Stammbuch sozusagen, geschrieben hat. Ein Gebet für die Hirten und Lehrer der Gemeinde, so wie er sagt. Und in diesem Gebet heißt es: Gott, lieber Vater im Himmel, verleihe mir aus lauter Gnade und Barmherzigkeit den rechten Verstand deines Wortes, das heißt, dein Wort zu verstehen. Den Verstand, der in deinem Wort enthalten ist, der aus deinem Wort spricht. Das möchte ich verstehen. Und es gibt im evangelischen Kirchengesangbuch, vielleicht auch bei den Katholiken, ich weiß es nicht, dieses schöne Lied: Herr, öffne mir die Herzenstür, zieh mein Herz durch dein Wort zu dir. Herr, öffne mir die Herzenstür. Er soll die Herzenstür öffnen. Ich selbst bin zu unbeholfen und zu sehr auf meine eigenen Gedanken und meine eigenen Worte fixiert, als dass ich ihm öffnen könnte. Er selbst muss es bewirken und darum können wir bitten. Im Text, den ich gelesen habe, heißt es: Ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich bin nicht zurückgewichen. Das heißt, ich habe meine Ohren nicht verstopft, ich habe mich nicht taub gestellt, ich war bereit, die Tür meines Herzens öffnen zu lassen. Wenn wir einen Text lesen, dann haben wir immer ein gewisses Vorverständnis. Wir haben bestimmte Erwartungen an den Text, frühere Erwartungen, die wir vielleicht mit ähnlichen Texten gemacht haben. So gehen wir an jeden Text heran. Aber dann kann ein Text unser Vorverständnis korrigieren und wir lernen etwas, was wir vorher nicht kannten. Das ist wie eine Kreisbewegung oder wie ein Zirkel. Ich nähere mich einem Text, ich komme zu einem Text und der Text kommt auch zu mir. Und ich denke, auf diese Weise spricht auch die Bibel zu uns. Wir nähern uns ihrem Wort und dazu gehören bestimmte Voraussetzungen, die wir selbst schaffen können. Wir bringen also etwas mit und dann erfahren wir, dass Gott in seinem Wort zu uns spricht. Was können wir mitbringen? Welche Voraussetzungen können wir schaffen, damit Gott zu uns sprechen kann? Ruhe, Stille, einen Raum, in dem es keine Geräusche gibt, keine äußere Ablenkung und auch keine innere Ablenkung. Eine Zeit, in der es keine Ablenkung gibt, morgens, bevor die Eindrücke des Tages meine Aufnahmebereitschaft in Anspruch nehmen, ist die beste Zeit. Und dazu eine entspannte Körperhaltung, ist meine Erfahrung jedenfalls. Deswegen kann man sich meditativ auf einen bestimmten Text einstellen. Und das erleichtert dann die Besinnung auf Gottes Nähe. Gott ist gegenwärtig. Alles in uns schweige, ein sehr schöner Liedvers, der uns einstimmt auf das Reden Gottes. Gut, das sind Voraussetzungen, die ich selbst schaffen kann. Ruhe, Stille, einen Raum, der dafür geeignet ist, keine Ablenkungen. damit ich Gott die Gelegenheit gebe, mir die Herzenstür zu öffnen und damit er durch ein Wort der Bibel zu mir sprechen kann. Und wenn wir so auf ihn hören, dann können wir in seinem Auftrag und in seinem Namen auch zu anderen sprechen. Das ist der andere Gedanke in diesen Versen. Er gibt mir die Zunge eines Jüngers oder eines Schülers, damit ich den Müden durch ein Wort aufrichten kann. Oder in einer anderen Übersetzung, er gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen zur rechten Zeit ermutigen kann. Das ist in Babylon geschrieben worden, wo der Prophet mit Menschen zu tun hatte, die mutlos waren, die keine Hoffnung mehr hatten auf eine Rückkehr. Sie waren müde geworden und hatten sich abgefunden mit den Verhältnissen, in denen sie gelebt haben. Sie wollten nichts anderes mehr. Und der Prophet hat sie ermutigt. Er hat Hoffnung geweckt, er hat sie aufgerichtet. Und das konnte er, weil er selbst auf Gott gehört hat. Und ich denke, diese Erfahrung haben wir alle schon gemacht. Jemand hat uns aufgerichtet mit einem Wort, das ihm Gott in den Mund gelegt hat. Jemand hat einen Brief geschrieben, geleitet vom Geist Gottes, und hat uns mit einem solchen Brief herausgeholt aus einer Resignation, aus einem Stimmungstief. Und deshalb sind wir gut beraten, wenn wir auf Menschen hören oder auch Menschen aufsuchen, die uns mit einem Wort Gottes aufrichten können. Und nicht nur andere aufsuchen, sondern auch selbst andere aufsuchen, andere besuchen und sie ermutigen und stärken mit einem Wort, das Gott zu uns geredet hat. So viel zu diesem Gedanken. Gott weckt uns, damit wir auf ihn hören und in seinem Namen auch sprechen können. Der Prophet macht aber auch die Erfahrung, dass sein Wort abgelehnt wird und dass ihm Widerstand entgegenschlägt. Und das ist letztlich der Widerstand gegen Gott, dessen Wort der Prophet weitersagt und der ihn auch beauftragt hat. Und das bringt mich zu meinem zweiten Gedanken. Gott gibt die Kraft, den Widerstand gegen ihn und sein Wort zu erdulden. Den Rücken bot ich denen, die mich schlugen, heißt es in diesem Text. Mein Angesicht verhüllte ich nicht, als sie mich schmähten und anspuckten. Fast wortgleich beschreiben die Evangelien, wie Jesus das Verhör vor dem Hohen Rat und die Schmähungen der Soldaten erduldet hat. Das ist die Haltung, die wir als weltfremd empfinden und gegen die wir uns instinktiv wehren. Unserer Natur entspricht es, wenn wir zurückschlagen, wenn wir geschlagen worden sind, wie du mir, so ich dir. Das ist die Logik, nach der die Ordnungen dieser Welt funktionieren. Aber wo diese Logik herrscht, entsteht ein Kreislauf der Gewalt. Er wird nur durchbrochen, wo Gewalt nicht mit Gewalt beantwortet wird, wo man auf eine Beleidigung nicht mit Beleidigungen reagiert, wo man sich vielmehr einübt in einen Widerstand ohne Gewalt. Das ist in der Tat weltfremd. Aber genau darin liegt die Hoffnung, dass die Gewaltspiralen unserer Welt durchbrochen werden. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel dafür, wie die Gewaltspiralen dieser Welt durchbrochen werden können, wie man sich einübt in gewaltfreien Widerstand, ist für mich immer noch die Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahren in den Südstaaten der USA, angeführt von Martin Luther King. Die jungen Leute, die zum Kern dieser Bewegung gehört haben, haben sich damals eingeübt in einen gewaltfreien Widerstand. Sie haben sich gegenseitig beleidigt, sie haben sich geschlagen, zu Boden geworfen, angespuckt. Sie wollten lernen, auf Hass nicht mit eigenem Hass zu reagieren. Sie haben sich abgehärtet. Im Text, den ich gelesen habe, gibt es eine Formulierung: Ich habe mein Gesicht hart wie ein Kieselstein gemacht. Abgehärtet. Nicht alle haben das damals ausgehalten, so wird berichtet, aber die dabei geblieben sind, die haben der Bürgerrechtsbewegung damals ihre moralische Würde verliehen und dazu beigetragen, dass sich vieles zum Besseren geändert hat. Was hat diese Bewegung die Kraft gegeben, durchzuhalten, Hass nicht mit Hass und Gewalt nicht mit Gewalt zu beantworten? Für Martin Luther King war es die Gewissheit, Gott auf seiner Seite zu haben. Der Herr hilft mir, heißt es in unserem Text. Und mit dieser Gewissheit konnte auch der Prophet den Widerstand erdulden, der ihm und damit auch dem entgegenschlug, der ihn beauftragt hatte und in dessen Namen er sprach. Mit dieser Gewissheit konnte auch der Baptistenprediger aus den amerikanischen Südstaaten den Widerstand gegen eine Bewegung erdulden, die vielen Menschen ihre Würde gegeben hat. Der Wortführer dieser Bewegung, Martin Luther King, hat sich durch ein Wort Gottes inspirieren lassen. Das Wort, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Hautfarbe ein Geschöpf Gottes ist. Gottes Ebenbild. Der Widerstand gegen Menschen, die sich durch dieses Wort beauftragt und ermutigt sahen, war also letztlich auch der Widerstand gegen Gott. Nun, wir leben glücklicherweise in einer ganz anderen Situation. Aber wir erleben heute in Deutschland eine Gesprächskultur, die in zunehmendem Maße von Hass geprägt ist. Nicht nur auf den Internetplattformen häufen sich die widerwärtigsten Hasskommentare. Man findet Beschimpfungen und Beleidigungen gegen einzelne Personen, gegen Personengruppen und gegen Institutionen. Keine Unterstellung und keine Beleidigung scheint infam genug zu sein, als dass man sie nicht tausendfach verbreiten könnte. Und was mich besonders besorgt macht in dem Zusammenhang, ist die Tatsache, dass Leute dabei sind, eine ausgeklügelte Strategie zu entwickeln, über die Medien, über Fernsehkanäle und so weiter, mit denen man eine bestimmte Weltsicht verbreiten kann, die von Hass geprägt ist. Hass gegen alles Fremde, Hass gegen die bestehende Ordnung. Es gibt Personen, die systematisch daran arbeiten, ein solches Weltbild in die Köpfe der Leute zu bringen. Und es passt natürlich auch ins Bild, wenn die Debatten im Bundestag immer rauer und aggressiver werden. Also, wir leben in einer Kultur, einem Meinungsklima, das in einem zunehmenden Maße von Hass geprägt ist. Wie soll man sich in einem solchen Meinungsklima verhalten? Gehört auf einen groben Glotz ein grober Keil, wie man so schön sagt, muss man auf Beleidigungen mit Beleidigung reagieren, Böses mit Bösem vergelten. Es ist klar, was dann daraus entsteht. Ein Kreislauf hasserfüllter Gemeinheiten, der sehr schnell auch zu hasserfüllten Taten führen könnte. Ein anderer Weg sieht so aus, dass man niederträchtige Worte zurechtdrückt, mit Besonnenheit und Sachlichkeit. Man verfällt nicht in denselben Ton, den die Feinde der bestehenden Ordnung anschlagen. Und es gibt eine Initiative von jungen Leuten, die genau das unternehmen. Etwa 500 Internetnutzer haben sich zu einer Gruppe zusammengefunden, die einen sogenannten Hashtag mit dem Namen Ich bin hier betreibt. Also ich weiß ja nicht, ob wir da informiert sind, aber jedenfalls gibt es so etwas. Also ein Hashtag, das kann man aufrufen, ich bin hier. Und die jungen Leute, die daran beteiligt sind, machen sich gegenseitig auf gehässige Kommentare im Internet aufmerksam und sie schreiben dazu sachliche Kommentare, sachliche Stellungnahmen. Sie schreiben Folgendes über ihre Aktivitäten, ich zitiere das. Sie sagen, wir gehen wie ein Schwarm in Kommentarspalten, in denen viel Hass vorkommt. Und schreiben sachliche, emphatische Kommentare und versuchen so, das Klima zu verbessern. Ich weiß nicht, ob diese Leute unmittelbar oder mittelbar durch ein biblisches Wort motiviert worden sind, aber das ist auch unwichtig. Wichtig ist, dass sie handeln im Sinne biblischer Worte. Sie antworten auf Hass nicht gehässig. Sie schimpfen nicht, wo Schimpfwörter die Regel sind, sie mäßigen, wo Maßlosigkeit vorherrscht. Diese Initiative ist ein Beispiel dafür, wie man den Kreislauf des Bösen durchbrechen kann. Und so gesehen ist es ein Beispiel für die zeitgemäße Umsetzung von Worten, die der Prophet zu uns spricht. Ich denke, jeder und jede von uns findet sich immer wieder in Situationen vor, in denen wir uns von diesem Prophetenwort inspirieren lassen können. Ein Beispiel. Man ist unterwegs in der Innenstadt von Göttingen und man hört, was die Leute sagen, die Passanten, die einem entgegenkommen, mit denen man unterwegs ist. Und da ist einer, der schimpft lauthals über die Ausländer und über die Migranten, überhaupt die Flüchtlinge. Das ist furchtbar. Gut, man kann das natürlich in Ruhe anhören, man kann das stehen lassen, aber man kann auch etwas dagegen sagen. Man kann zum Beispiel sagen, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, ich war auch Ausländer, ich war auch mal im Ausland und ich bin sehr froh und dankbar über die Freundlichkeit, die ich erfahren habe, als ich Ausländer war. Also das ist ein bescheidener Versuch, ein bisschen etwas dagegen zu setzen, nicht alles stehen zu lassen, was wir an niederträchtigen und durchaus hasserfüllten Kommentaren zu hören bekommen. Und es gibt viele andere Beispiele. Ein Arbeitskollege zieht über mich her. Handle ich genauso, antworte ich genauso, zahle ich heim mit gleicher Münze oder versuche ich, freundlich mit ihm umzugehen, rede ich freundlich mit ihm und versuche auf diese Weise das Klima zu verbessern, bete ich sogar für ihn. Es gibt viele Möglichkeiten. In solchen Fällen müssen wir eben nicht nach dem Motto handeln, wie du mir, so ich dir. Das widerspricht zwar unseren Instinkten, das ist weltfremd, aber das kann zu einer friedlicheren und menschlicheren Welt beitragen, wenn wir nicht so handeln, wie unsere Instinkte uns das beibringen wollen. Jetzt muss ich einen kleinen Seitengedanken einführen und ansprechen, damit nicht der Eindruck entsteht, aha, also auch in der Politik kann man mit der Bergpredigt regieren. Nein, das bedeutet nicht, dass man natürlich alles Unrecht ungestraft lassen müsste. Und es bedeutet auch nicht, dass der Staat keine Gewalt anwenden dürfte. Ein Staat muss dazu in der Lage sein, um größere Gewalt zu verhindern. So gesehen hat es durchaus einen gewissen Sinn, wenn ein Politiker sagt, mit der Bergpredigt könnte man keinen Staat regieren. Mit einem grenzenlosen Pazifismus nach außen und einer grenzenlosen Nachsicht nach innen wäre das nicht möglich. Aber ein Staat ist gut beraten, wenn er sich nicht in eine Spirale der Gewalt hineinbegibt, sondern wenn er klug abwägt, wo es besser wäre, seine Macht nicht im vollen Maße auszuspielen. Und so gesehen hat dann die Bergpredigt auch ihren Sinn für die Politik. Aber gut, besinnen wir uns nochmal auf das Wort des Propheten. Er antwortet auf die Gewalt, die ihm angefügt wird, nicht mit Wut und Hass, denn er weiß, der Herr hilft mir. Und deshalb kann er den Widerstand gegen sein prophetisches Wort und damit auch den Widerstand gegen Gott, in dessen Namen er spricht, erdulden. Das vollkommenste Beispiel für die Erduldung des menschlichen Widerstandes gegen Gott ist Jesus. Und das ist mein dritter Gedanke, dass Jesus den Widerstand der Welt gegen Gott erduldet hat, das ist die Hoffnung, ja noch mehr, das ist die Rettung der Welt. Jesus hat die Gottesfeindschaft des Menschen ausgehalten. Und weil in Jesus Gott selbst gehandelt hat, hat Gott selbst diese Feindschaft ausgehalten. Er ist dadurch nicht zum Menschenfeind geworden. Vielmehr hat er seine Liebe zu uns Menschen in Jesus besiegelt. Darin liegt unsere Hoffnung und darin liegt die Rettung der Welt aus einer tiefsitzenden Gottesfeindschaft, einer Gottesfeindschaft, die sich in unzähligen Formen einer Feindschaft der Menschen untereinander widerspiegelt. Das ist die Botschaft, die wir in dieser Karwoche hören. Eine Botschaft, die wir hören können wie ein Jünger hört. Ich komme zurück auf den ersten Gedanken. Gott will uns dazu erwecken, diese Botschaft zu hören. Dass Gottes Liebe auch unsere Gottesfeindschaft überwindet. Er selbst weckt uns das Ohr. Er hilft uns, dankbar zu werden für Gottes Menschenliebe, mit der Gott uns mit sich selbst versöhnt und uns den Weg ebnet für ein versöhntes Verhältnis untereinander. Und mit dieser Gewissheit können wir persönlich leben und diese Gewissheit gibt auch unserer Welt eine Hoffnung. Amen.